Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Ralf Füchs, Gründer und Direktor des Zentrums Liberale Moderne. Hallo Herr Füchs, herzlich willkommen.
Ich grüße Sie, Frau Münkel.
Herr Füchs, das Unwort des Jahres ist raus. Pushback lautet das. Zu Deutsch zurückdrängen, zurückweisen von Geflüchteten an den Grenzen. Aber zunächst mal die Frage, wie überrascht sind Sie, dass es kein Corona-Wort geworden ist?
Auch finde ich ganz gut, dass wir uns auch mal mit Themen außerhalb von Corona beschäftigen.
Ja, und wir haben auch gleich Raum, um noch weiter über dieses Unwort des Jahres zu sprechen. Wir ordnen nämlich in dieser Stunde gemeinsam die wichtigen Themen dieses Tages. Schön, dass Sie dabei sind. Pushback ist das Unwort des Jahres und aus der Jurybegründung geht hervor, dass die Jury das gewählt hat, weil es das menschenfeindliche Zurückdrängen von Geflüchteten an den Grenzen beschönigt. Und wir haben gerade schon erste Gedanken dazu ausgetauscht. Ralf Füchs ist mein Gast heute in der Sendung. Er ist der Gründer und Direktor des Zentrums Liberale Moderne und er hat gerade sich schon gefreut, dass es eben kein Corona-Wort geworden ist. Was sagen Sie denn aber zum Wort Pushback? Hat die Jury eine gute Wahl getroffen, wenn man das bei einem Unwort so sagen kann?
Ich verstehe dies, glaube ich, ganz gut, diese Entscheidung, weil diese Metapher suggeriert, als müssten wir uns gegen eine feindliche Invasion verteidigen. Es ist auch klar, dass es nach Genfer Flüchtlingskonvention nicht rechtmäßig ist, Flüchtlingen und Asylbewerbern die Möglichkeit zu verweigern, einen Antrag innerhalb der Europäischen Union zu stellen. Gleichzeitig muss man, glaube ich, ehrlicherweise und nüchternerweise sagen, dass dieses Recht formuliert worden ist zu Zeiten, in denen man sich wahrscheinlich nicht vorstellen konnte, dass wir es mit einem solchen Massenphänomen zu tun haben. Und deshalb muss man sich, glaube ich, auch neue Möglichkeiten, neue Formen überlegen, wie Flüchtlinge ihre Anträge stellen können, etwa in Nachbarländern zur Europäischen Union, die Konsulate dort ausbauen, weil wir sonst in einen ständigen Konflikt kommen zwischen, ich würde sagen, humanitärer Flüchtlingspolitik und der Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaften für Hunderttausende von Flüchtlingen.
Bräuchten wir dann aber auch für so einen Prozess, den Sie beschreiben, der ja eine Reform voraussetzen würde, vielleicht sogar einen neuen Begriff, also dem Unwort was entgegensetzen, sowas wie, weiß ich nicht, Präasylantrag, um eben klarzumachen, der Asylantrag wird nicht hierzulande stattfinden, sondern woanders?
Also ich glaube, man braucht jetzt nicht neue Worte, sondern man braucht eine neue Politik. Und das wird eigentlich schon seit Jahren sagen, verschleppt. Ja, eigentlich seit dem großen Flüchtlingsdrama von 2015.
Auch da, wenn ich kurz einhaken darf, Flüchtlingsdrama klingt auch schon wieder so, als wenn Geflüchtete daran schuld sind, dass es ein Drama
ist. Nein, gar nicht, sondern es gab eben massive politische Verwerfungen in unseren Gesellschaften. Ja, dafür mache ich nicht die Flüchtlinge verantwortlich, sondern man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass das ein Konfliktthema ist und bleiben wird. Und dass die Antwort nicht sein kann, Abschottung. Ja, faktisch ist das ja die Politik jetzt der Europäischen Union, die Außengrenzen weitgehend hermetisch zu schließen, den Raum möglichst eng zu machen für Flüchtlinge. Und meines Erachtens braucht man neue geregelte Verfahren, die das Flüchtlingsrecht nicht außer Kraft setzen, aber auch nicht die Illusion suggerieren, wir könnten eine Politik offener Grenzen machen.
Und ich würde gerne nochmal zurückkommen zu dem Wort Pushback. Mich selbst hat das auch sehr zum Nachdenken gebracht, denn ich muss zugeben, das war für mich eher ein Wort, das ich in der Berichterstattung eher ohne Anführungszeichen quasi wie so ein Fachwort wahrgenommen habe. Und wenn ich jetzt der Begründung, wenn ich die lese von der Jury, dieses, das macht unsichtbar, dass es einen unmenschlichen und oft illegalen Prozess bezeichnet, da kann ich dann mitgehen und denke, stimmt. Und genau sowas soll ja so ein Unwort auch leisten. Und ich habe mal geguckt, es gibt verschiedene Kriterien, die da angelegt werden von der Jury. um eben solche Unwörter rauszufiltern. Da gilt zum Beispiel, dass sie gegen das Prinzip der Menschenwürde verstoßen. Das ist da ja, denke ich, ganz gut gegeben. Außerdem vielleicht noch gegen Prinzipien der Demokratie. Und das klingt ehrlich gesagt ein bisschen so, wie Sie auch den von Ihnen gegründeten Think Tank Liberale Moderne auf Ihrer Website beschreiben. Da schreiben Sie auch Think Tank für Demokratie, individuelle Freiheit und Weltoffenheit. Gibt es bei Ihnen auch Formulierungen, vielleicht auch im beruflichen Kontext, wo Sie sagen, das ist ein No-Go, das ist mein Unwort?
Ja, es gibt natürlich schon eine Technokratensprache. Ich glaube sogar in der Europäischen Union noch sagen stärker, die Sachverhalte eher verschleiert, als sie sagen, deutlich zu machen. Ja, und,
was denn zum Beispiel? Haben Sie da was im Kopf?
Also wenn man, fällt mir jetzt gerade spontan ein, wenn man zum Beispiel vom Ukraine-Konflikt spricht, ja, und damit unterschlägt, dass es sich um einen Krieg handelt, der von Russland angezettelt worden ist gegen die Ukraine, das ist gerade auch so eine Beschönigung der sagen, Tatsachen, mit denen man sich nicht konfrontieren will. Ja, man macht es sich selber auch bequem, indem man die Dinge nicht beim Namen nennt, dann ist alles nicht so alarmierend.
Ralf Füchs ist in dieser Stunde zu Gast. Er ist der Gründer und Leiter des Zentrums für Liberale Moderne. Und diese Woche ist ja die Woche der Gespräche zwischen Russland und verschiedenen anderen, muss man sagen, um den Konflikt rund um die Ukraine zumindest auf den Verhandlungstisch zu bringen. Anfang der Woche haben Russland und USA Gespräche geführt. Heute tagt der NATO-Russland-Rat. Und es ist oft zu lesen, dass die Erwartungen an dieses Treffen ziemlich gering sind. Aber es ist das erste Mal seit Juli 2019, dass beide Seiten in diesem Format Gespräche führen. Immerhin, Ralf Füchs.
Ja klar, ich finde es schon gut, dass der NATO-Russland-Rat wieder aktiviert worden ist. Der ist ja damals, ich glaube 2008 oder 2009, gegründet worden im Rahmen des Vertrages zwischen der NATO und Russland, mit dem die Osterweiterung der NATO flankiert wurde. Das ist damals von Russland noch sagen, akzeptiert worden, dass ehemalige Ostblockländer, ich würde sagen, ihre Rückversicherung gegenüber neoimperialen Ambitionen Moskaus in der NATO gesucht haben. Und damals wurde vereinbart, eben einen kontinuierlichen Gesprächs-Dialogprozess, transparente Informationen, um eine Politik der gemeinsamen Sicherheit in Europa zu entwickeln. Und das ist leider inzwischen aufgekündigt worden von Präsident Putin und der russischen Führung. Die fordern im Grunde nichts anderes als eine grundlegende Revision der postsowjetischen europäischen Friedensordnung und eigentlich, muss man sagen, eine Kapitulation der NATO. Sie wollen die Uhr zurückdrehen hinter 2007, vielleicht sogar hinter 1990, den Zerfall der Sowjetunion.
Ich habe noch eine Aussage des Chefs der Münchner Sicherheitskonferenz im Ohr, Wolfgang Ischinger, die passt ganz gut dazu. Der sagt auch, ja, da ist diese Forderung zum Beispiel, dass eben die Ukraine niemals NATO-Mitglied werden darf. Wolfgang Ischinger hat das aber eher eingeordnet als eine Art Maximalforderung, mit der man verhandlungstaktisch in solche Gespräche geht. Also eine Forderung, die man eben als ja, am Tisch gegenüber Sitzender dann vielleicht doch nicht ganz so ernst nehmen muss.
Ich glaube, man muss sie sehr ernst nehmen. Sie ist nämlich mit einer Kriegsdrohung unterlegt. Ja, es gibt einen russischen Truppenaufmarsch, etwa 100.000 Kampftruppen an den Grenzen der Ukraine. Und es gibt eine unverhohlene Drohung, wenn der Westen nicht auf die Forderung Russlands eingeht, dann wird Russland seine Sicherheit mit den gebotenen Mitteln durchsetzen. Und das Problem ist eine grundlegende Asymmetrie in diesen Verhandlungen. Ja, dass Russland ist bereit, Militär als politisches Machtmittel einzusetzen. Das wollen wir aus guten Gründen um keinen Preis. Aber das schafft natürlich ein völliges Ungleichgewicht. Und dazu kommt, das halte ich für einen Riesenfehler, dass wir nur über den Forderungskatalog aus Moskau verhandeln und nicht die russische Regierung mit einem Gegenkatalog von Forderungen konfrontieren. Also etwa Ende der Intervention in der Ukraine, Abzug aller russischen Truppen und Waffen aus dem Donbass, Abzug der russischen Truppen aus den de facto annektierten Gebieten in Georgien, Abchasien, Südossetien, Abzug der russischen Truppen aus Moldawien, da sind Truppen in Transnistrien stationiert. Ja. Und darauf verzichten wir. Man könnte auch sagen, Abzug der russischen Atomraketen aus Kaliningrad, die sagen, Westeuropa bedrohen. Es gibt genügend zu verhandeln mit Moskau, wenn man den Spieß umkehrt, statt alleine über die russischen Forderungen zu sprechen.
Es gibt aber eine Gruppe aus ehemaligen Botschaftern und hochrangigen Militärexperten aus Deutschland, die sehen das anders. Die haben Anfang Dezember in einem offenen Brief gefordert, dass auch unsere Rhetorik, die dieser Empörung und dieser formelhaften Verurteilungen nicht weiterführt. Also die haben argumentiert, eigentlich historisch argumentiert, dass sowas wie Abschreckung, Konfrontation, Verschärfung von Sanktionen eben nicht erfolgreich war. Und die sagen oder schlagen vor, eine Art Konferenz ins Leben zu rufen, die dann 2 Jahre lang immer wieder tagt und während der zum Beispiel die NATO dann zusichert, keine Erweiterungspläne zu haben. Das wäre klar, es wäre ein kleiner Finger, es wäre ein kleines Zugeständnis, vielleicht aber ja mit großer Wirkung, also doch ein auf Russland zugehen.
Man muss klar definieren, worüber man verhandeln will und worüber nicht. Ja, verhandeln wir über die Prinzipien, die Russland ja akzeptiert hat in den 90er Jahren und noch bis in die 2000er Jahre hinein, zu denen gehört die gleiche Souveränität aller europäischen Staaten. Auch ihr Recht auf freie Bündniswahl. Stellen wir das jetzt in Frage und erkennen damit an den russischen Anspruch auf eine neue exklusive Einflusszone, also eine im Grunde zurück zur Spaltung Europas. Meines Erachtens ist das nicht akzeptabel, schon gar nicht für die mittelosteuropäischen Staaten. Wir können doch nicht über deren Köpfe hinweg mit Russland über ein neues Machtarrangement verhandeln, das die Souveränität der Ukraine, Georgiens, Armeniens, Weißrusslands natürlich letztlich in Frage stellt. Also ich glaube, dass diese Initiative dieser ehemaligen Botschafter und Militärs auf einer völlig falschen Prämisse aufbaut, dass nämlich Russland tatsächlich die NATO als Bedrohung seiner Sicherheit wahrnimmt. Ich glaube daran keine Sekunde. Was für Putin bedrohlich ist, ist die Demokratisierung in der russischen Nachbarschaft und deshalb auch diese Obsession gegen die Ukraine. Man will verhindern, dass es ein erfolgreiches Beispiel einer demokratischen Reform und einer gesellschaftlichen Modernisierung gibt, was dann auf Russland zurückwirkt.
Herr Füchs, arbeiten Sie selber viel im Homeoffice?
Ja, wechselnd. Schon natürlich sehr viel mehr als in den Vor-Corona-Zeiten, aber mich zieht es doch auch immer wieder ins Büro, weil ich den direkten Kontakt, den Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen suche und brauche.
Und Hubertus Heil, der Bundesarbeitsminister, der möchte nämlich jetzt einen Rechtsanspruch auf Homeoffice ermöglichen. Also könnten Sie natürlich trotzdem noch wechseln, könnten aber Ihrem Chef, wenn Sie einen hätten, Sie sind ja Ihr eigener Chef, sagen, ich möchte gerne im Homeoffice sein und er muss es Ihnen ermöglichen. Da möchte Hubertus Heil moderne Regeln für mobiles Arbeiten in Deutschland etablieren, so nennt er es. Und meine Kollegin Heike Bredul, die vertieft sich heute in dieses Thema. Eine Frage an Sie. Dieser Rechtsanspruch auf Homeoffice, ist schon klar, wie der konkret aussehen soll?
Ja, jein, sag ich mal. Also Hubertus Heil verspricht einen modernen Ordnungsrahmen für mobiles Arbeiten. Und seine Pläne sehen vor, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten auch nach der Corona-Pandemie das Arbeiten von zu Hause aus ermöglichen müssen. Es sei denn, betriebliche Gründe sprechen dagegen. Das heißt, Homeoffice wird auch in Zukunft eher für Menschen mit Bürotätigkeiten möglich sein als für Arbeitnehmer zum Beispiel im produzierenden Gewerbe. Aber es soll auch ermöglicht werden, einen Teil der Arbeit im Homeoffice zu erledigen und an anderen Tagen im Betrieb zu arbeiten. Und die Ampelkoalition verspricht sich von den Plänen eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und will aber auch die Schattenseiten vom Homeoffice eingrenzen. Also dass zum Beispiel im Homeoffice oft Arbeit und Privates verschwimmen. Auch im Homeoffice muss mal Feierabend sein, sagt Hubertus Heil.
Ralf Füchs, wie ordnen Sie das ein? Wenn ich das höre, dann klingt das total einleuchtend. Ich habe trotzdem Zweifel, dass dieser Rechtsanspruch dann wirklich allen ermöglicht, ohne Hürden ins Homeoffice zu gehen. Also allen, die im Homeoffice auch arbeiten können. Weil wenn ein Chef eine Angestellte zum Beispiel jedes Mal schief anguckt, wenn sie ins Homeoffice geht und deshalb dann doch Schuldgefühle eine Rolle spielen, obwohl es rechtlich natürlich möglich ist, dann bringt auch dieser Rechtsanspruch nicht so viel, oder?
Es geht ja nicht um Mobbing, sondern es geht um einen fairen Interessenausgleich. Ich meine, Heil ist ja immerhin so realistisch, dass er sagt, Recht auf Homeoffice, soweit nicht betriebliche Erfordernisse dem entgegenstehen. Das gilt ja nicht nur für Arbeiterinnen und Arbeiter in der Produktion. Ja, die sind ja sowieso ausgenommen. Der ganze Einzelhandel ist sowieso ausgenommen. Das Gesundheitswesen ist sowieso ausgenommen. Also wir reden hier eigentlich nur über Angestellten Büroberufe. So, das ist das Erste. Und man muss auch gucken, dass es nicht in großen Unternehmen zu einer dauerhaften Spaltung der Gesellschaft, der Belegschaft kommt zwischen denen, die im Homeoffice arbeiten können und denen, die das nicht können. Das ist auch für den Zusammenhalt eines Betriebes nicht so günstig. Aber selbst bei den Büroleuten ist es natürlich so, dass es schon auch betriebliche Erfordernisse gibt, die eine Anwesenheit verlangen. Das können Teamsitzungen sein, die man nicht ausschließlich online, also über Video, sagen Konferenzen veranstalten kann. Das können Brainstorming-Meetings sein. Und ich glaube, dass es auch auf Dauer für sagen die Kreativität und die Produktivität der Arbeit nötig ist, immer mal wieder auch den spontanen Austausch im Team zu suchen. Ja, und für diese ganzen Fragen muss es meines Erachtens betriebliche Regelungen geben zwischen den Unternehmen und den Beschäftigten, die beiden Seiten gerecht werden können.
Jetzt klang ja immer mal wieder an, dass eben dieses Recht auf Homeoffice ja wirklich nur für die gelten wird, die auch wirklich im Homeoffice arbeiten können. Heike Bredul, ist denn rauszufinden, wie viele Menschen in Deutschland in Jobs arbeiten, bei denen man eben kein Homeoffice machen kann?
Da habe ich ziemlich unterschiedliche Schätzungen gefunden. Also einig ist man sich auf jeden Fall darüber, dass das Homeoffice-Potenzial mit aktuell rund ein Viertel der Beschäftigten noch nicht ausgeschöpft ist. Nach einer Umfrage vom IFO-Institut könnten theoretisch 80% der Belegschaften von zu Hause aus arbeiten. Das kommt mir persönlich jetzt ziemlich viel vor. Sehr hoch ist auf jeden Fall die Bereitschaft der Deutschen zur Telearbeit. Über 70% sprechen sich für einen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice aus.
Ich war ja gerade schon ein bisschen fies und habe Robert Habecks Sturmfrisur angesprochen. Ich komme darauf, weil die Taz heute mit einem Bild aus der Bundespressekonferenz titelt. Da sieht es tatsächlich so aus, als würden durch diese Bundespressekonferenzräume sehr starke Winde wehen und als würde Robert Habeck das die Haare zu Berge stehen lassen. Also die Haare sehen wirklich aus, als seien sie vom Sturm zerzaust. Und auf dem Bild grinst er wie so ein Honigkuchenpferd und hält seine Eröffnungsbilanz Klimaschutz in der Hand. Und daneben steht groß in weißen Lettern, Habeck setzt auf Windkraft. Ja, die Pläne, die wurden in meiner Wahrnehmung ganz unterschiedlich aufgenommen. Manche loben, dass Robert Habeck zu Beginn klar sagt, dass es einen großen Rückstand bei den Klimaschutzplänen gibt, dass selbst die Ziele für 2030 nicht erreicht werden können. Und andere sehen das als unglücklich, zu Beginn direkt wieder die Ziele eigentlich wegzupacken. Ralf Füchs vom Zentrum Liberale Moderne ist mein Gast heute Mittag. Wie sehen Sie das, Herr Füchs? Ambitioniert und transparent oder eher ein bisschen zurückrudernd?
Nee, gar nicht. Also ich finde es ausgesprochen gut und richtig, mit einer Eröffnungsbilanz jetzt zu beginnen, die sehr realistisch die Herausforderungen benennt, vor denen wir stehen, wenn wir unsere Klimaziele bis 2030 und dann in der Perspektive klimaneutral bis 2045 erreichen wollen. Ja, also etwa eine Verdreifachung der Ausbaugeschwindigkeit erneuerbarer Energien. Da muss sagen, habe ich tatsächlich mit ziemlich massivem Gegenwind sagen, rechnen. Aber erstmal ist es gut, sich ambitionierte Ziele sagen, zu stecken und gleichzeitig die Wege zu beschreiben, wie sie erreicht werden können. Ich habe allerdings leise Zweifel, ob die nationale Engführung der Energiewende am Ende tatsächlich zum Erfolg führt oder ob wir uns nicht sehr viel schneller und intensiver darum bemühen müssten, einen großräumigen internationalen Verbund erneuerbarer Energien aufzubauen. Ja,
also es heißt
Windkraft von den europäischen Küsten, Wasserkraft aus Skandinavien, Solarenergie aus dem Sonnengürtel rund ums Mittelmeer. Ich glaube, dass das erfolgversprechender ist, als fast ausschließlich auf den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland zu setzen.
Obwohl es ja immer heißt, dass Deutschland da eben Vorreiter sein möchte und als gutes Beispiel, das dann hoffentlich eben auch in die europäische, vielleicht auch internationale Ebene überschwappt. Aber wenn man sich anguckt, wie auch schon hierzulande diskutiert wird über diese Pläne, dann habe ich meine Zweifel, ob das so schnell funktionieren kann. Also aus Bayern kriegt Robert Habeck jetzt auch ziemlichen Gegenwind, um beim Thema zu bleiben oder auch beim Wort zu bleiben. Da gibt es nämlich die schärfsten Abstandsregeln für Windkraftanlagen in Deutschland. Die sogenannte 10H-Regel und die sagt eben, dass ein Windrad grundsätzlich mindestens das Zehnfache seiner Höhe von einer Wohnbebauung entfernt sein muss. Und darauf reagiert Habeck so.
Ich werde aber sehr schnell nach Bayern fahren und das Gespräch mit dem Kollegen Aiwanger und Herrn Söder suchen. Und dann werden wir schauen, ob nicht genau das gelingt, was ich gerade gesagt habe, dass man versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden. Und ich habe die Zuversicht nicht verloren. Ich habe ja auch jetzt erst angefangen mit der Arbeit, dass das gelingen kann.
Ich höre da trotzdem so ein leises Zögern raus, so ein leises, ich weiß schon, dass da Hürden sind.
Naja, erstens muss Habeck natürlich mit dem Eigensinn der Ministerpräsidenten und der Landesregierung rechnen. Ja, wir sind in einer föderalistischen Republik und ich glaube, er war ja auch lange Minister in Schleswig-Holstein, was Vorreiter war und ist im Ausbau von Windenergie, dass er auch weiß, auf wie viele lokale Widerstände man mit einer offensiven Windpolitik sagen stößt. Ja, das führt bis zur Spaltung ganzer Dörfer zwischen den Befürwortern, die dann auch oft wirtschaftlich profitieren, und denen, die dagegen protestieren, weil sie das als massiven Eingriff in das vertraute Landschaftsbild empfinden. Und 2% der bundesdeutschen Fläche für Windkraft zu reservieren, das ist wirklich enorm viel. Das muss man sich klar machen.
Das Bundeskabinett, das will heute beschließen, dass das Mandat der Bundeswehr im Irak verlängert wird. Der Entwurf sieht vor, dass das um 9 Monate passieren soll und dass weiterhin maximal 500 Frauen und Männer eingesetzt werden können. Klingt jetzt erstmal so glatt, ist aber eigentlich gar nicht so glatt. Noch Anfang 2020 hat zum Beispiel der Grünen-Politiker Omid Nuripur diesen sogenannten IS-Einsatz so bezeichnet.
Weder die Sicherheitslage noch das politische Umfeld noch das Rechtliche erlauben dort weiterhin diesem Einsatz festzuhalten.
Also eine Kehrtwende. Es wird tatsächlich erwartet, dass die Grünen im Bundestag Ja sagen. Ein paar Punkte des Mandats sind dafür geändert worden als Kompromiss. Zum Beispiel dürfen deutsche Überwachungsflüge nicht mehr über Syrien gehen. Ralf Füchs, Sie sind seit 40 Jahren überzeugtes Grünen-Mitglied. Sie haben auch am Parteiprogramm 2002 zum Beispiel mitgeschrieben, haben also klare Überzeugungen, wofür die Grünen stehen sollen. Ist es okay, so zu tricksen?
Ich empfinde das nicht als Tricksen, das ist ja eine sehr ernsthafte Auseinandersetzung. Man könnte natürlich polemisch sagen, das Mandat wird jetzt ein bisschen verzuckert, damit die Grünen diese Kröte schlucken. Aber in der Sache finde ich es richtig, dieses Mandat zu verlängern und auch, dass die Grünen ihm zustimmen. Einerseits brauchen wir dringend eine Stabilisierung des Irak, damit das nicht der nächste Failed State wird. Und auch eine Kooperation zwischen NATO und EU mit Bagdad, damit der Irak nicht auch wie Syrien vollständig in die Einflusssphäre des Iran fällt. Und das spricht sehr für eine Verlängerung dieses Mandats. Ich hätte es auch übrigens für richtig gehalten, weiter Überwachungsflüge über Syrien zu machen, sagen angesichts der Bombardierungen gegen die Zivilbevölkerung dort. Man braucht auch ein sozusagen genaues Bild der militärischen Lage. Aber gut, das ist jetzt offenbar der Kompromiss, der das für die Grünen zustimmungsfähig machen soll.
Trotzdem ist es ja auch für die ehemalige Grünen-Vorsitzende, noch Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock ein Problem, die Mission früher als unverantwortlich zu bezeichnen und jetzt als Außenministerin dafür zu werben, dass der Einsatz verlängert wird. Ist es Teil von Politik, dass man eben immer in die Fußstapfen tritt, die jemand anders schon ziemlich groß hinterlassen hat und damit eben auch manchmal eigene Überzeugungen über Bord werfen muss?
Natürlich ist das Regieren etwas anderes als das Opponieren. In der Opposition können Sie es sich viel leichter machen. Wenn Sie regieren, dann stehen Sie in der Verantwortung nicht nur gegenüber der eigenen Partei, sondern für das Land, für das Bündnis, in dem wir uns befinden. Der Irak ist ja ein Bündniseinsatz, aus dem wir uns nicht einfach unilateral verabschieden sollten. Wir brauchen gemeinsame Sicherheitspolitik EU und NATO auch in anderen Fragen. So, insofern würde ich das jetzt unter Lernprozess verbuchen. Das ist ja nicht das erste Mal. Ja? Als die Grünen 1998 in die rot-grüne Koalition eingetreten sind, standen wir vor ganz ähnlichen, viel noch dramatischeren Entscheidungen. Ja, Kosovo-Intervention, dann Afghanistan. Also insofern ist das keine neue Konfliktlage für die Grünen, dass sie sich auch zu einem sicherheitspolitischen Realismus durchringen müssen.
Die Opposition, die kritisiert diese Pläne. Der CDU-Politiker Henning Otte zum Beispiel sagt, dass die Ampel diesen Gesetzentwurf viel zu spät in den Bundestag einbringt. Er versteht auch nicht, warum das Mandat nur um 9 Monate verlängert werden soll. Also er legt da schon den Finger in die Wunde und sagt, das zeigt, dass die Ampel innerlich da nicht auf einer Linie ist und eben keinen klaren sicherheitspolitischen Kurs fährt. Klar muss sich die Ampel auch Oppositionsgehabe, so nenne ich es jetzt mal, gefallen lassen. Aber da hat er ja schon einen Punkt. So diese Unglaubwürdigkeit, die dadurch entsteht, die benennt er da schon.
Das finde ich jetzt so ein bisschen sehr überzogen in der Rhetorik. Natürlich kann man kritisieren, dass das Mandat nur um 9 Monate verlängert werden soll. Ich glaube nicht, dass die Sicherheitslage in 9 Monaten grundlegend verändert ist. Aber gut, man kann dann eine Zwischenbilanz ziehen und möglicherweise das Mandat nochmal anpassen. Ansonsten gilt natürlich, dass die Ampel sich auch sicherheitspolitisch erst finden muss. Diese Regierung ist gerade erst angetreten. 3 Parteien mit zum Teil sehr unterschiedlicher Programmatik. Ich denke, das wird schon.
Ralf Füchs leitet den Think Tank Zentrum für Liberale Moderne, Zentrum Liberale Moderne ohne das Für. Er war hier in dieser Sendung mein Gast und er wechselt heute aber noch die Seite. Herr Füchs, Sie sind nämlich heute ab 15 Uhr nicht Gast, sondern Moderator einer Veranstaltung über die Situation in Kasachstan. Wo liegt denn da der Fokus?
Ja, zum einen wollen wir nochmal rekonstruieren, was wirklich passiert ist. Das ist ja wie im Zeitraffer abgelaufen. Und zum anderen geht es natürlich um die Interpretation. Ja, der herrschende Autokrat in Kasachstan sagt, das war ein terroristischer Akt. Und Putin sagt, das war der Versuch, eine bunte Revolution von außen zu inszenieren, wie auf dem Maidan. Oder war es vielleicht doch ein sozialer Protest, der dann in einen politischen Protest umgeschlagen ist? Man muss allerdings klären, woher kam die Gewalt. Ja, inzwischen sind mehr als 10.000 Leute verhaftet. Das Regime hat wieder die Oberhand. Aber ich glaube, das hat langfristige Folgen, dieses Ereignis. Das wollen wir heute diskutieren.
Und der Vorteil von Streams ist ja, Sie, wo auch immer Sie uns zuhören, können sich reinschalten, ganz spontan, wenn es passt. Auf der Seite Zentrum Liberale Moderne finden Sie den Link zur Anmeldung. Danke, Ralf Füchs, für diese Stunde.
Ja, gerne. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.